Wir sind immer noch in Kapitel 3, Vers 5. Ich habe jetzt, vielleicht darf ich das so einfach mal sagen, ich habe jetzt hier folgende Punkte. Ich habe die Verse 3 bis 6 zusammengefasst und habe als Überschrift geschrieben: Unwissend sollen die Leser nicht sein über das Auftreten von Spöttern. Erstens, Spötter, sie sind Spötter. Zweitens, sie kommen an ein Ende, Entschuldigung, sie kommen am Ende der Tage treten sie auf. Das heißt, in der ganzen Zeit der letzten Tage. Und das dritte ist, sie leben nach ihren eigenen Lüsten. Und das vierte ist, sie bestreiten die Ankunft Christi. Also sie stellen die Ankunft Christi in Frage. Und jetzt in Vers 5 habe ich fünftens, den Spöttern ist etwas verborgen. Was ist ihnen verborgen? Sie sind unwissend über zwei Dinge. In Vers 5 ist das eine, sie sind unwissend über den Werdegang der Schöpfung. Es heißt hier, es ist ihnen nämlich willentlich verborgen. Also sie wollen es so, das heißt, sie sind selber schuld. Sie haben Schlüsse gezogen aus der Geschichte und weil sie die Wahrheit nicht haben wollen, sind sie auf eine andere Idee gekommen und sie willentlich, ja, sie wollen das so. Sie wollen die Wahrheit nicht, jetzt wollen sie was anderes. Ja. Und was ist denn jetzt, worüber sind sie unwissend? Unwissend über den Werdegang der Schöpfung. Es ist ihnen nämlich willentlich verborgen, dass die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch das Wort Gottes. Also diese Spötter leugnen die Tatsache der Schöpfung, dass die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte. Die lesen die Bibel gar nicht und schauen da gar nicht hinein, weil sie das nicht wollen, weil sie das von vornherein nicht annehmen. Und jetzt untersuchen sie das auch gar nicht. Er geht ja hier auf Details ein, oder? Er möchte ja hier etwas zeigen, wie das genau war mit der Schöpfung, wie die Schöpfung entstanden ist. Und ihnen ist das alles verborgen, weil sie von vornherein diese Sache abgelehnt haben, dass Gott die Welt erschaffen hat. Es ist ihnen willentlich verborgen, dass die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch das Wort Gottes. Also Himmel und Erde kamen durch das Wort Gottes zustande. Die damalige Welt war zuerst in Wasser. Gott hat gesprochen und dann war die Erde da, der Erdball. Und das war alles in Wasser, da war eine große Tiefe, das war das Erste. Gott beginnt ja in Stufen, bei der Schöpfung hat Gott hat die Schöpfung so gemacht, dass er in Stufen vorgegangen ist, in einzelnen Schritten. Er hat nicht alles von Anfang an perfekt gemacht in einem Moment, in einem Augenblick, sondern er hat alles perfekt gemacht, aber in 6 Tagen. Er hat sich 6 Tage lang Zeit genommen, um das alles vollkommen zu machen. Aber er ging ganz bewusst Schritte. Diese 6 Schritte. Also die damalige Welt war zuerst in Wasser, also eine große Tiefe, ich sagte eine große Fluttiefe, Wasser unten und Wasser im Wolkenhimmel oben. Und später dann, also Gott machte dann eine Scheidung der Wasser unten und der Wasser oben und dadurch entstand dazwischen die Atmosphäre, der Lufthimmel. Und nachher macht er eine Scheidung der Wasser unten, hat die Wasser unten auf die eine Seite geschoben und auf der anderen Seite das Meer, das Land. So hat er also dann kam das Land aus dem Wasser hervor und Gott hat dann Ordnung gemacht. Durch das Wasser, also die Erde hatte Bestand durch Wasser, sagt Petrus hier. Die Erde bestand durch Wasser und mittels Gottes Wort. Das heißt, wie sich das Wasser zur Erde verhielt, konnte durch Gottes Wort jeden Moment geändert werden. Das hat Gott auch gemacht, oder? Da war das Wasser zuerst zusammen unten, dann hat er das Wasser gehoben, dann hat er das Wasser auf die Seite geschoben, sozusagen. Immer durch das Wort Gottes. Gott sprach und es war. Dreimal hat Gott hier gesprochen und in Bezug auf das Wasser gehandelt. Und es ist, was er betonen möchte, ist, dass das durch das Wort Gottes geschah. Gott hat also die alte Welt durch das Wort Gottes zusammengehalten. Das alles können wir nur verstehen, wenn wir Gottes Offenbarung glauben. Ansonsten ist uns das alles verborgen. Diese Spötter, diese sind unwissend darüber, nicht nur wie die Schöpfung entstanden ist, über den Werdegang der Schöpfung, sie sind auch unwissend darüber, dass die Erde einmal im Wasser untergegangen ist. Vers 6. Also diese Spötter leugnen die Tatsache der Sintflut. Durch diese Wasser ging die damalige Welt vom Wasser überflutet zugrunde. Also das Land kam ja damals aus dem Wasser hervor und durch das gleiche Wasser, durch dieselben Wasser, handelte Gott dann später bei der Flut. Die Wasser von oben kamen wieder herunter, die Wasser, die Gott gehoben hat, über die Atmosphäre, die kamen herunter wieder. Die Wasser, die sich schön getrennt hatten vom Land, die auf der einen Seite waren, die kamen wieder an Land und haben das wieder überschwemmt. So, also hat Gott dasselbe Wasser verwendet bei der Flut. Und die alte Welt ging dann durch das Wasser unter. Es wurde dann eine riesige Wassermasse, so ging alles zugrunde. Also Gott richtete die alte Welt durch das Grundelement Wasser. Und das Mittel, das er dazu verwendete, war sein Sprechen. Er sprach ein Wort. So soll es sein, so wurde es. Dann sprach er ein Wort bei der Sintflut und dann kam der Regen, kam das Wasser von oben herab. Immer hat sich das Wasser so benommen, wie Gott gesagt hat, wie Gott wollte. Das konnte von einem Moment zum anderen könnte das geändert werden. Durch das Wort Gottes. Gott hat gesprochen und sofort ist es so geschehen. Ja, also die Flut, das Flutgericht damals hat dann eine neue Welt hervorgebracht, wo Gott mit Noah dann neu begonnen hat. Das heißt, die ganze Geschichte der Erde wird viel klarer für uns, wenn wir mal den Flutbericht lesen und glauben. Aber wenn man nicht weiß, wie die Welt damals entstanden ist, ursprünglich, ja, und wie die damalige Welt einmal untergegangen ist, dann wird man keine Orientierung haben über die Zukunft. Man wird nicht wissen, was Gott in der Zukunft tun wird. Wenn man die Vergangenheit nicht glaubt, wird man die Zukunft nicht glauben. Es gibt zwei Bücher des Alten Testamentes, das von der Wissenschaft schon im 19. Jahrhundert verworfen wurde. Zwei Bücher, die verworfen wurden. Womit begann die Bibelkritik? Was war das erste Buch, das man verworfen hat? Das erste Buch Mose. Warum? Weil es davon spricht, woher der Mensch kommt und wie alles begonnen hat. Und das zweite Buch, das man verworfen hat, im Alten Testament, weiß es jemand? Nein, Daniel. Buch Daniel. Da hat man von vornherein gleich gesagt, das kann alles nicht stimmen. Das haben sie sicher später erst irgendwann mal später nachher nachträglich geschrieben, ja, dieses Buch. Warum? Warum stört das Buch Daniel? Weil es zeigt, wohin die Menschheit geht. Weil es von der Zukunft spricht. Herkunft und Zukunft des Menschen, das darf nicht sein, was die Bibel sagt. Über Herkunft und Zukunft des Menschen. Dort spricht Daniel von der Weltreiche und dass es ein Gericht geben wird, eine Totenauferstehung geben wird und so weiter. Ja. Also wenn man nicht weiß oder nicht annehmen will, wie die damalige Welt entstand, dann hat man auch keine Orientierung darüber, wie das in der Zukunft weitergehen wird mit dieser Welt. Dass es einmal ein zukünftiges Eingreifen Gottes gibt. Wenn man das eine nicht glaubt, dass Gott in der Vergangenheit eingegriffen hat bei der Flut, dann wird man auch nicht glauben, dass Gott in der Zukunft einmal eingreifen wird durch die Wiederkunft Jesu Christi. Und unsere Zeitgenossen, mit denen wir zusammenleben in dieser Welt, fragen Sie sie mal. Fragen wir unsere Freunde und Bekannte, Verwandten und auch oder Kollegen in der Arbeit, ja, wie ist das eigentlich? Gab es eine Sintflut? Die werden das verneinen. Warum? weil das war ein übernatürliches Eingreifen Gottes. Und das darf nicht sein, dass Gott in der Vergangenheit übernatürlich eingegriffen hat. Denn wenn er eingegriffen hat in der Vergangenheit, dann könnte es ja sein, dass er auch in der Zukunft eingreift. Und vor allem, wenn sogar noch die biblischen Propheten das sogar sagen, dass er eingreifen wird. Aber das will man nicht. Deshalb ist einem das verborgen. Diese Menschen sind völlig desorientiert in Bezug auf die Zukunft, weil sie die Vergangenheit nicht annehmen. Gott sprach und durch sein Wort kam die Welt ins Dasein. Gott sprach und durch sein Wort kam das Gericht, die Flut. Und Gott wird abermals sprechen. Und dann durch sein Wort wird diese jetzige Welt gerichtet werden. Vers 7. Also durch göttliche Intervention in die Natur bei der Flut, durch Gottes Wort, die göttliche Intervention in die Natur bei der Flut durch Gottes Wort ist also ein Beleg dafür, dass Gott in der Zukunft wieder intervenieren kann und wird, so wie er es vorausgesagt hat. Vers 7. Unwissend, das ist jetzt mein Punkt C, unwissend sollen die Leser auch nicht sein über die Zukunft. Vers 7 bis 10. Was sollen sie wissen? Erstens, sie sollen wissen, dass die jetzige Schöpfung durch sein Wort zum Gericht aufgespart ist. Vers 7. Aber die jetzigen Himmel und die jetzige Erde werden durch sein Wort aufgespart. Fürs Feuer werden sie bewahrt auf den Tag des Gerichts und des Verderbens der ehrfurchtslosen Menschen. Also, die jetzige Himmel und die jetzige Erde, das heißt die jetzige Schöpfung, so wie sie jetzt da ist, die werden ebenfalls durch das Wort Gottes aufgespart für einen Befehl, der eines Tages kommen wird, durch das Wort Gottes. Sie werden jetzt bewahrt durch das Wort Gottes. Gott sagt noch nicht und es kommt noch nicht. Einmal sagt er dann jetzt und dann wird das Gericht kommen. Das Wort Gottes ist das Entscheidende. Gott wird sprechen und dann wird es kommen. Und dann wird das Grundelement das Feuer sein. Nicht mehr das Wasser, sondern das Feuer. Ja, also Petrus macht hier seinen geliebten Geschwistern im Glauben klar, wie Gott vorgehen wird. Ja. Durch sein Wort aufgespart. Für den Tag des Gerichtes. Übrigens, Petrus sagt hier nicht, dass Himmel und Erde bei der Ankunft Christi vergehen werden, sondern am Tag des Gerichts. Dieser Tag ist ein langer Tag. Der Tag des Gerichts beginnt mit der Wiederkunft Jesu Christi und das eigentliche Vergehen von Himmel und Erde findet dann nach dem tausendjährigen Reich statt. Das erfahren wir aber erst durch Johannes in der Offenbarung. In der Offenbarung steht nämlich, in Offenbarung Kapitel 20, dass 1000 Jahre Christus regieren wird auf dieser Erde und nachher wird er diese Welt vergehen lassen oder verwandeln in eine andere, neue Welt. Ja? Sie wird verbrennen und Gott wird die Reste sozusagen verwandeln in die neue Welt. Das Gericht findet also am Tag des Gerichtes, an dem langen Tag des Gerichtes statt. Beginnend mit Christi Ankunft und endend mit dem Ende des Millenniums, des tausendjährigen Reiches. Vers 8 und Vers 9, was sollen sie noch wissen? Sie sollen wissen, zweitens, warum Gott bis jetzt noch nicht eingegriffen hat. Vers 8 und 9. Also Petrus gibt jetzt Aufklärung über den Grund für diese scheinbare Verzögerung der Ankunft Christi und des Gerichtes. Das war ein Problem für die Christen. Die Ankunft Christi und des Gerichtes ist bisher verzögert worden. Und er sagt in Vers 8, die verstrichene Zeit ist nicht ein Anzeichen der Untreue Gottes gegenüber seinem Wort. Es ist nicht so, dass Gott seinem Wort gegenüber untreu ist. Warum greift er nicht ein? Warum kommt er nicht? Was ist der Grund? Der Grund ist nicht seine Untreue, denn der Herr ist nicht untreu. Vers 8. Aber dieses eine lasst euch nicht verborgen sein, Geliebte, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Gott hat nicht vergessen, oh, jetzt ist es schon so lang her und jetzt weiß er nicht mehr, was er versprochen hat. Nein, das ist nicht gemeint. Es liegt an uns, wenn uns etwas, was Gott geoffenbart hat, verborgen bleibt. Lasst euch das nicht verborgen sein, Brüder, Geschwister, Geliebte. Lasst euch das nicht verborgen bleiben. Gott hat es, er sagt es jetzt, was ihnen nicht verborgen sein soll. Dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist. Gott kann in ganz kurzer Zeit Ereignisse geschehen lassen, die für uns lange Zeit brauchen. Oder wo wir meinen, sie brauchen lange Zeit. Zum Beispiel hat er in 6 Tagen die ganze Schöpfung gemacht. Ja? Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre. Es steht hier nicht, ein Tag ist 1000 Jahre. Achtung! Es heißt, ein Tag ist wie 1000 Jahre. Das heißt, Gott kann an einem Tag so viel machen, wozu wir 1000 Jahre brauchen. Oder wo wir wahrscheinlich länger brauchen oder was wir gar nicht zustande bringen. Ja? Aber das ist der Vergleichspunkt, oder? Bei Gott ist es wie 1000 Jahre ein Tag. In kurzer Zeit kann er vieles geschehen lassen. Und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Also was für uns eine lange Zeit ist, 1000 Jahre, das ist für Gott so kurz und so frisch wie ein Tag. Gott ist nach 1000 Jahren noch genauso treu wie nach einem Tag. Seine Erinnerung ist noch genauso frisch wie nach einem Tag. Ja, er ist nicht alt geworden in diesen 1000 Jahren und kann sich nicht mehr erinnern. Bei ihm ist 1000 Jahre so kurz wie ein Tag. Die Verheißung ist frisch. Pass auf, sagt Petrus, denkt nicht menschlich über Gott. Seine Treue verschwindet nicht mit der Zeit. Ja? Nach 1000 Jahren oder hat er vergessen, wie treu er sein sollte. Nein. Seine Treue bleibt konstant. Nach 2000 Jahren ist seine Verheißung genauso frisch, wie wenn er sie vorgestern gegeben hätte. Gott ist treu, sehr treu, und er wird eingreifen. Also, dass Gott jetzt verzögert hat mit dem Gericht, das ist nicht, weil er vergessen hat oder weil er untreu sei. Nein. Vers 9. Die verstrichene Zeit ist nicht ein Anzeichen der Verspätung. Er ist nicht deshalb bis jetzt noch nicht gekommen, weil er sich verspätet hätte. Vers 9, der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie etliche es für einen Verzug achten. Gott ist nicht im Verzug. Er hat nicht die Zeit verpasst. Er ist nicht, jetzt habe ich verpasst. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich schon längst hätte eingreifen sollen. Er ist nicht zu spät dran. Der ist nicht saumselig, wie wir sagen. Er kommt immer zur rechten Zeit, auch in unserem Leben. Wir mögen gewisse Dinge in unserem Leben haben, wo wir denken, warum greift der Herr nicht ein? Keine Angst, der Herr ist nicht im Verzug. Er weiß genau den rechten Zeitpunkt. Hat nicht vergessen einzugreifen. Er ist nicht zu beschäftigt, um einzugreifen. Es ist nicht so, dass er nicht interessiert wäre an uns. Und er ist auch nicht zu langsam. Sondern, Vers 9, sondern die verstrichene Zeit ist ein Beweis seiner Liebe. Sondern er ist geduldig uns gegenüber, heißt es. Er will nicht, dass irgendwelche umkommen, sondern dass alle Raum zur Buße haben. Er wartet und wartet und wartet. Es ist nicht seine Absicht, dass welche umkommen. Er ist geduldig uns gegenüber, uns Menschen, insgesamt, uns, die wir auf diesem Erdball hier leben. Er ist geduldig uns gegenüber. Er ist langmütig. Auch uns, den Gläubigen, ist er gegenüber geduldig. Auch wir brauchen seine Geduld. Vers 10. Was sollen aber die Gläubigen jetzt wissen? Nun, sie sollen wissen, dass der Tag des Herrn kommen wird. Es wird aber der Tag des Herrn kommen. Also es wird nicht ein ewiges Warten sein, oder? Es gibt Spötter. Spötter in der Literaturgeschichte. Vielleicht kennt jemand Samuel Beckett, oder? Warten auf Godot hat ein Stück geschrieben. Das heißt Warten auf Gott. Und da hat er gespottet. Ja, da ist einer, der wartet und wartet und es kommt, der kommt nicht. Und er meint statt Godot, meint er Gott. Da warten die Christen auf Gott und warten auf Gott und er kommt nicht. Das ist ein Spott gegen die Christen. Ein literarisches Werk um die Jahrhundertwende geschrieben im letzten Jahrhundert. Spötter. Aber es ist nicht so. Wir warten und er wird kommen. Unser Warten wird belohnt werden. Der Tag des Herrn wird kommen. Was sollen sie noch wissen? Sie sollen auch wissen, wie der Tag des Herrn kommen wird. Unangemeldet. Er wird kommen wie der Dieb in der Nacht. Nicht, dass der Herr uns wegstehlen müsste, der Herr ist kein Dieb. Aber wenn er kommt wie der Dieb. Das heißt, ohne sich anzumelden. Der Dieb, der ruft nicht an und sagt, heute Nacht bitte um 3 Uhr komme ich dann und werde sie bestehlen. Er kommt ohne Anmeldung. Ja? Überraschend. Aber nicht für alle plötzlich. Für die nicht vorbereitet sind, wird es plötzlich sein. Aber für die, die wissen, dass der Herr bald kommt, ist es nicht plötzlich. Sondern die warten ja, die schauen ja. Wo sind Zeichen seiner Ankunft? Kommt er bald? Und man ist, der hat offene Augen, oder? Man ist wach. Da wird man nicht überrascht. Aber für die nicht bereit sind, kommt er überraschend. Er kommt ohne Anmeldung. Was sollen sie noch wissen? Sie sollen wissen, was am Tag des Herrn geschehen wird, Vers 10. Da heißt es, an diesem Tag werden die Himmel mit Sausen und Krachen vergehen. Also eigentlich das Wort heißt, die Himmel werden mit Krachen vergehen. Oder mit Sausen vergehen. Ja. Sie werden verschwinden, vergehen, wird sie verbrennen. Er wird die ganzen Himmelselemente, das heißt alle Planeten, alle Sterne, er wird alles verbrennen. Die Elemente werden verbrennen und sich auflösen, also die elementaren materiellen Elemente, die irdische Materie wird verbrennen und sich auflösen, das heißt sich in kleinste Teile auflösen, aufgehen, in kleinste Teile aufgehen. Die Teile selber werden nicht vergehen. Gott wird diese ganzen kleinen Staubkörnchen verwenden, um eine neue Schöpfung zu schaffen. Das steht in Hebräer 1, Vers 12. Die Erde wird verwandelt werden, heißt es dort. Verwandelt werden. Das heißt, die letzten Reste werden verwendet. Und die Erde wird verwandelt werden. Die Werke auf der Erde werden verbrannt werden. Ja, wie verbrennen denn die Werke? Nun, die Werke sind die Machwerke. Alle Computer werden verbrennen. Alle Autos werden verbrennen. Auch Audi. Alles. Alle Werke der Menschen. Auch natürlich alle literarischen Werke. Alles wird verbrennen. Der Tag des Herrn ist ein langer Tag. Der beginnt mit der Wiederkunft Jesu Christi und endet in der Ewigkeit. Also der Tag des Herrn ist ein ganz langer Tag, deshalb kann er sagen, am Tag des Herrn wird alles verbrennen, da ist das tausendjährige Reich eingeschlossen. Konkret wird es natürlich erst am tausendjährigen Reich, am Ende des tausendjährigen Reiches geschehen. Ist der Tag des Christi, der Tag des Herrn, der Tag Gottes ist das dasselbe. Nun, im Alten Testament haben wir sogar noch den Tag Jahwes. Da hätten wir den vierten jetzt. Und im Lukas 17 ist hier vom Tag des Menschensohnes die Rede. Jetzt haben wir schon 5. Und dann gibt es auch noch, ich glaube, es ist im 2. Korinther mal, steht es der Tag Jesu. Und einmal ist der Tag Jesu Christi. Jetzt haben wir schon 7 Stück, oder? Wir haben verschiedene Begriffe, aber es geht um das Gleiche. Der Tag des Herrn ist der Tag, an dem der Herr auf den Plan tritt. Es gibt Ausleger der Bibel, die meinen, man müsse den Tag, diese Ausdrücke Tag Christi und Tag Gottes und Tag des Herrn und Tag des Menschen, das sind verschiedene Tage. Das geht aber nicht auf. Wir haben jetzt nicht die Zeit, dieses Studium zu machen, aber man könnte es darstellen und zeigen, dass der Tag des Herrn der Tag ist, an dem Gott auf den Plan tritt. Es gab ja auch einen Tag des Herrn in der Geschichte der Vergangenheit auch schon. Es gab schon mehrmals einen Tag des Herrn. Zum Beispiel als damals das große Gericht kam in Joel, oder? Über die Heuschreckenplage oder was immer damit gemeint ist. Das war damals zur Zeit Joels ein Gericht in Joel Kapitel 1 und Kapitel 2. Dort spricht er von diesem zeitlichen Gericht über Israel, als Tag des Herrn, Tag Jahwes. Und dieser Tag ist der Tag, an dem Gott auf den Plan trat, an dem Gott eingriff in diese Welt, damals bei der Joel-Plage. Und genauso wird es auch in der Zukunft sein, Gott wird eingreifen an seinem Tag. Der Herr wird kommen an seinem Tag. Das heißt also, dort, wenn er auf den Plan tritt und dann wird er die Geschichte ganz so in die Hand nehmen, dass man sieht, hier ist der Herr am Handeln. Ja. Deshalb sein Tag. Ja, der Ausdruck sein Tag kommt auch noch vor, oder? Sein Tag kommt. Sein Tag, und da gibt es nochmal, der Tag überhaupt, ohne irgendwas hinzu. Das kommt auch oft in dem Neuen Testament vor. Der Tag, bis der Tag kommt, oder? Ja, Tag des Gerichts auch, aber der Ausdruck Tag steht auch mal ganz alleine, ohne ein Beiwort. Und das will ich nur zeigen, wenn man all diese Begriffe nachgeht, und ich habe dieses Studium gemacht, wer sich interessiert, kann sich gerne sich das ansehen, dann merkt man, es geht immer um das Eingreifen Gottes. Und der Zusammenhang macht es klar, was gemeint ist. Es ist immer der Zusammenhang, macht ganz klar, aha, hier greift Gott ein zum Gericht. Oder er greift ein dadurch, dass er einfach kommt, um die Gläubigen, für die Gläubigen, um sie zu, seine Braut sozusagen heimzuführen. Ja. Wenn ich ein Töpfer bin und ich mache ein Gefäß und dann merke ich, es gefällt mir nicht, dann mache ich alles kaputt, also das gebrannte Ton, alles kaputt, ja, und dann zerstampfe ich es zu Tonstaub und dann mache ich aus dem Tonstaub wieder ein neues Gefäß, ja, dann kann ich da dennoch sagen, ich habe alles neu gemacht. Obwohl ich eigentlich den gleichen Ton wieder verwendet habe. Also ich würde hier nicht künstlich einen Widerspruch in die Bibel hineinlesen, der eigentlich nicht da ist. Es ist also keine Schöpfung aus dem Nichts. Gott schafft die neue Welt nicht aus dem Nichts. Er schafft die neue Welt aus der alten heraus. Gott schafft unseren neuen Körper nicht aus dem Nichts. Er schafft unseren neuen Körper aus dem alten Körper heraus, indem er die Reste verwendet. Deshalb gehen wir ja auch ehrfurchtsvoll um mit unserem Körper. Wir verbrennen ihn nicht, weil Verbrennen entspricht nicht der Würde des Körpers. Gott hat dem Körper des Menschen Würde verliehen und wir verbrennen ihn nicht. In der Bibel, im Alten Testament, kommt es ganz klar zum Ausdruck, wenn jemand verbrannt wurde, also bewusst verbrannt wurde, dann war das ein Gerichtszeichen. Nun, wenn Christen verfolgt wurden und man hat sie verbrannt, dann können sie nichts dafür. Aber wenn wir die Möglichkeit haben zu wählen zwischen einer Erdbestattung oder Feuerbestattung, dann wählen wir die Erdbestattung, weil wir diesem Körper eine Würde beilegen. Hier ist alles wichtig an unserem Körper. Der Herr, wenn jemand seinen Körper zerstückeln lässt, ja, zerhacken und zerschlagen, dann ist das eine böse, böse Entwürdigung dieses Menschen. Ja. Auch im Alten Testament, wo der Körper zerrissen und zerfetzt wurde, das ist ein böse, böses Gericht und Entwürdigung, ja, des Leibes. Und Gott ist es also wichtig. Und wenn er diesen Körper verfallen lässt unter der Erde, dann durch die ganz normalen Einwirkungen der Natur, aber dann nimmt er dieses Staubkörnchen oder diesen Staub und verwandelt ihn zu einem neuen Körper. Und diese Welt, alles was Gott geschaffen hat, ist Werk Gottes und wir sollen richtig damit umgehen. Wir sollen nicht alles wegwerfen und sagen, ja, das ist ja, wird ja ohnehin einmal alles verbrennen, jetzt müssen wir nicht so aufpassen auf diese Welt. Gott sagt, wir sollen diese Welt bewahren. Wir sollen mit uns, mit Büchern, sollen wir so umgehen, dass sie nicht kaputt werden. Ja? Vielleicht tun wir gewisse Bücher einbinden, damit sie länger halten. Oder unsere Autos tun wir waschen, und dass sie nicht so schnell verrosten und so weiter. Wir schauen, wir setzen ein Zeichen in dieser Welt und wir bewahren die Schöpfung. Wir sind aufgerufen, die Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Das heißt, sie ist wichtig. Und so ist es auch Gott, wenn er dann eines Tages das Gericht schicken wird, aber so wird er doch aus den Resten das Neue dann machen.